Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die Treuhandanstalt war die ganze Woche lang bereits an dieser Stelle Thema in den Reportagen von Sabine Adler. Die können Sie übrigens alle auch im Netz nachhören oder direkt in der DLF-Audiothek. Abschließend wollen wir Ihnen heute die Arbeit der Treuhand bewerten lassen vom Theologen Richard Schröder. Er war SPD-Fraktionsvorsitzender in der letzten DDR-Volkskammer, dann Mitglied des Deutschen Bundestages. Und heute ist er Vorsitzender des Beirats beim Projekt Geschichte der Treuhand des Instituts für Zeitgeschichte. Herr Schröder, guten Morgen.
Ich grüße Sie.
Sie sind also beides, als Sachse und ehemaliger DDR-Bürger Zeitzeuge, aber auch Wissenschaftler. Was sagen Sie? Hat wirklich erst die Treuhand die Ostwirtschaft ruiniert, wie das manche aus AfD und Linkspartei jetzt behaupten?
Ja, das ist voller Blödsinn. Die schweren Schläge gegen die DDR-Wirtschaft, die sind erteilt worden, ehe die Treuhand ihre Arbeit begonnen hat. Da war einmal die Maueröffnung selber. Wenn man die Einheit konzipiert hätte, da hätte man gesagt, freie Bahn für Bürger und erst sehr viel später für Geld und Waren. Man hätte die DDR-Währung und die DDR-Waren durch Zölle geschützt. Da aber niemand an der Grenze Zollkontrolle einführen wollte, prallten die Warenwelten aufeinander und die DDR-Bürger verachteten ihre eigenen Waren. Aber Ostwaren produzieren und Westwaren konsumieren, ja, das kann ja auf Dauer nicht funktionieren. Das war der erste Schlag. Der zweite Schlag war die Währungsunion. Damit ging nämlich der Westexport den Bochbach runter, weil sie plötzlich Lohn und Material in West bezahlen mussten. Dadurch wurden die Ostwaren bei Neckermann unverkäuflich teuer. Bis heute wollen viele Ostdeutsche noch nicht begreifen, dass der sehnlichste Wunsch, Westmark sofort und 1:1 viele Arbeitsplätze kosten musste. Da hatte die Treuhand null damit zu tun. Und das Dritte, was meistens gar nicht im Blick ist, der RGW, also der Verbund der sozialistischen Staaten, hat doch zum 1. Januar 1991 den Transferrubel abgeschafft. Jetzt konnten die Ungarn überlegen, kaufen wir für Devisen einen Trabant oder ein japanisches Kleinauto. Und da war der Trabant in Ungarn plötzlich nicht mehr verkäuflich. Mhm. Der Ostmarkt ist weggebrochen, der Westmarkt ist weggebrochen und die eigenen Bürger wollten die Waren auch nicht. Und unter solchen Bedingungen was zu retten, sage ich Ihnen, das war ein Kunststück.
Das haben Sie auch in einem Gastbeitrag geschrieben für die Tageszeitung Die Welt. Sind demnach die Ostdeutschen mit Schuld am Zusammenbruch der Ostwirtschaft, weil sie auf einmal keine Ostprodukte mehr kaufen wollten, sondern lieber die bunte Warenwelt des Westens?
Die sind mit Schuld, dass sie keine landwirtschaftlichen Produkte gekauft haben. Die haben doch am Ende sogar noch Butter und die Kartoffeln aus dem Westen gekauft, weil sie besser verpackt war. Aber welcher Idiot sollte denn, wenn er ein Westradio kaufen kann, ein Ostradio kaufen? Die DDR-Produkte sind von den DDR-Bürgern doch nicht ohne Grund abgelehnt worden. Bloß, dass sie die Landwirtschaft in Schwierigkeiten gebracht haben, weil sie das Brot plötzlich nicht mehr gekauft haben und so. Das kann man ihnen vorwerfen. Aber ansonsten war es ganz richtig. Aber auf diese Weise entstand der Modernisierungsdruck. Und der Modernisierungsdruck hieß, die Wirtschaft muss umgebaut werden und da fliegen dann die Fetzen. Man konnte nicht so weiter produzieren. Und das war insofern, sind die Ostbürger nicht zu tadeln, außer wie gesagt bei den Lebensmitteln.
Nun, wer sich im Osten umhört, hört ja immer wieder, das war alles vom Westen gesteuert, damit die Ostbürger Opel und Volkswagen kaufen statt Trabi und Wartburg.
Ja, also die Leute haben, nach der Währungsunion wurden ja die DDR-Autos, also Wartburg und Trabant, sehr billig verkauft. Die Leute haben, weil das für sie eine Prestigefrage war, die haben gebrauchte Westwagen gekauft, statt einen neuen Trabant, der sogar unter Umständen genauso viel gekostet hätte. Also da war nichts zu steuern. Wissen Sie auch, was die Treuhandarbeit betrifft? Es ist typisch für Verschwörungstheorien, dass man mehr Absicht hinter den Ereignissen vermutet, als überhaupt drinstecken können. Die Bundesregierung hat sich zunächst, und die Bundesbank vor allen Dingen, die haben sich doch gegen die schnelle Währungsunion zunächst gestemmt. Die Wirtschaftsweisen haben gesagt, die Währungsunion, so ein Schwachsinn, sofort, das kann erst nach einer langen Übergangszeit kommen. Und jetzt kommen die Verschwörungstheoretiker und behaupten, das alles hätte der Westen geplant. Das ist so ein Witz.
Ja, aber zumindest stimmt es, dass es infolgedessen viele neue Westmillionäre gab.
Die vielen Westmillionäre sind entstanden durch die ungeheure Nachfrage. Das heißt, die sind nicht entstanden dadurch, dass sie eine Fabrik aus der DDR gekauft haben, sondern indem sie lastwagenweise Heizungen in die DDR geschafft haben, weil im Grunde fast alle Heizungen neu gebaut wurden. Die DDR war ein riesiger Markt, der im Westen Millionäre geschaffen hat. Mhm. Aber nicht durch Verkauf von Fabriken.
Was meinen Sie, warum sehen das nicht weniger Ostbürger anders? Also wie kam es zu dem, was die Bochumer Zeithistoriker Goschler und Beug den negativen Gründungsmythos der Berliner Republik nennen?
Ja. Also wissen Sie, für mich hat das eine gewisse Ähnlichkeit mit den Hexenwahn. Wenn bei Unwetter, die Hexen sind dran schuld. Bei Krankheit, die Hexen sind dran schuld. Die Umstellung von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft ist in allen ehemals sozialistischen Ländern ein Prozess mit großen Schmerzen. Und dafür sucht man eine Erklärung. Weil die Erklärung aber einfach sein soll und man nicht in die Probleme einsteigen möchte, brauchen Sie eine Hexe. Und die Hexe ist die Treuhand geworden. Prügelknabe nennt man das.
Sie gehören zu den Unterzeichnern des Aufrufs Nicht mit uns, der Robert-Havemann-Gesellschaft, also dem Archiv der DDR-Opposition. Und dieser Aufruf lautet Nicht mit uns gegen den Missbrauch der friedlichen Revolution 89 im Wahlkampf heute. Gegen was wenden Sie sich da genau?
Ja, die sagen Wende 2 oder die sagen vollende die Wende. Das heißt, die suggerieren, wir würden jetzt unter Verhältnissen leben, wie 1989 in der DDR. Und jetzt soll die Revolution kommen. Und die Revolution wird auch schon manchmal als Systemwechsel bezeichnet. Die sind völlig übergeschnappt, sind die. Wir leben nicht in einer Diktatur, obwohl man sagen muss, dass die freie Meinungsäußerung zwar nicht durch den Staat, aber durch massive Political Correctness schon manchmal gestört ist. Das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht sagen. Also große Wortwächterei und solche Dinge, das gibt es zwar, aber das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Wir haben keine staatliche Zensur und wir haben natürlich überhaupt keine Diktatur. Die könnten ja ihre Wahlplakate überhaupt nicht kleben mit ihrem Schwachsinn, wenn es eine Zensur gäbe. Die würde ihnen die Plakate verbieten.
Aber wäre es nicht gerade der Aufklärung dienlich, wenn man dem Ansinnen von Linkspartei und AfD nachgibt und eine politische Aufarbeitung gerade der Treuhandgeschichte in Form eines Untersuchungsausschusses einrichten würde?
Also ein Untersuchungsausschuss ist eigentlich nur geeignet, wenn es um zeitlich naheliegende Missstände gibt, die endlich mal aufgeklärt werden müssen. Jeder Mann kann heutzutage in das Bundesarchiv gehen und die Akten des Treuhandvorstandes und des Verwaltungsrates vollständig einsehen. Da würde ich sagen, wenn ihr das gemacht habt, kommt ja als nächstes ein Buch, was auf den Akten beruht. Wenn ihr das gelesen habt, dann erst glaube ich euch, dass ihr sinnvoll einen Antrag auf Untersuchungsausschuss stellen könnt. Wenn die Dokumente öffentlich sind, muss man sie erst mal studieren und dann sehen, ob Fragen übrig bleiben, die noch geklärt werden müssen.
Das sagt Richard Schröder. Er ist Vorsitzender des Beirats beim Projekt Geschichte der Treuhand des Instituts für Zeitgeschichte. Herr Schröder, herzlichen Dank.